Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Immer mal wieder blättern wir hier im Radio in der Tonart auch durch Printmagazine auf der Suche nach gutem Musikjournalismus. Und da reden wir heute über ein echtes Musikmagazin Schwergewicht, das deutsche Rolling Stone Magazin. Die gedruckte Ausgabe wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Seit 30 Jahren jeden Monat ein Rolling Stone Heft. Morgen erscheint die August-Ausgabe und was Sie da so drin finden und über die Herausforderung, dieses besondere Musikmagazin in diesen publizistisch schwierigen Zeiten zu führen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Chefredakteur Sebastian Zabel. Hallo.
Hallo.
Vorne auf dem Cover ist Elvis drauf, wie bei der ersten Ausgabe 1994. Da war damals ein Anzug drauf, aber es ging auch um Elvis. In diesem Fall der Anlass, die erste Elvis-Single, That's Alright, vor 70 Jahren erschienen. Und Sie haben daraus eine Popgeschichte in 7 Ikonen gemacht, also die letzten 7 Jahrzehnte durchläuft, von den Beatles über Madonna und Taylor Swift bis hin zu iPod und KI. Da habe ich mich gefragt, iPod und KI, inwiefern sind das Ikonen?
Naja, der iPod ist schon ein ikonisches Instrument. Also das ist an sich ein ikonisches Design. Es ist aber vor allem auch deshalb ikonisch, weil es die Popkultur tatsächlich revolutioniert hat. Also mit dem iPod war Musik plötzlich überall verfügbar für jeden. Und mit der Shuffle-Funktion speziell wurde Musik gleichzeitig aber auch viel beliebiger. Hm. Also alles konnte durcheinander gespielt werden, wie es gerade kam. Man hatte einen endlosen Flow an Musik. Das führt dann direkt zum Streaming. Und das wird führen zur KI.
Zur KI. Greifen Sie doch mal einen Lieblingsartikel raus. Welchen haben Sie besonders gern gelesen in diesem Heft?
Also ich habe mich über die Fontaines DC gefreut, weil ich diese Band sehr mag. Es ist eine noch relativ junge irische Band, irische Rockband, die wie kaum eine andere zur Zeit so für so eine Art sozialen Realismus steht. Und die finde ich ganz fantastisch und ich finde es schön, dass wir die getroffen haben, dass wir eine Geschichte mit denen machen konnten. Die finde ich sehr gut. Das mag ich. Ich mag aber auch sehr, das ist eine sehr spezielle Geschichte. Es geht um die andere Generation Z im Heft. Da geht es darum, wie ostdeutsche Wendekinder sich definieren und wie im Unterschied zu westdeutschen Generation Z-Mitgliedern. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante, sehr spannende Geschichte, die auch selten, also ein Thema, das selten Beachtung findet. Mhm. Und das ist bei uns, glaube ich, sehr schön reportagig aufgefächert.
Sie feiern 30 Jahre deutschen Rolling Stone, unter anderem mit Geschichten der AutorInnen aus ihren letzten Jahren, die dann so erzählen, wen sie allen begegnet sind. In Ihrem Fall, Sebastian Zabel, eine Begegnung mit Kurt Cobain vor sehr, sehr vielen Jahren.
Ja.
Können Sie sich noch erinnern, was war das für ein Typ?
Ja, der ehrlich gesagt, er war ein ziemlicher Muffelkopf und ich habe den getroffen kurz nach der Veröffentlichung des ersten Nirvana-Albums, Ende der 80er, war ich in Rotterdam auf einem Konzert und habe mir Nirvana als Vorband von Ted angeschaut, an Ted erinnern sich die wenigsten, Nirvana wurden dann Weltstars. Ich habe damals eingeschätzt, sie wären vielleicht mal größer als die Pixies, weil das damals so der Maßstab war. Ne? Mhm. Habe dann auch recht behalten. Ja, das war schon, also das ist eigentlich so eher im Nachhinein ein eindrucksvolles Erlebnis, weil Kurt Cobain als Typ erschien mir so ein bisschen langweilig. Und er war schlecht gelaunt, er hatte keine Lust zu reden, er war brummelig. Wir waren in der Kneipe nach dem Konzert. Christ Novoselic, der Bassist, war viel, viel zugänglicher, viel lustiger. Also da hatten wir viel Spaß. Mit Kurt war es ein bisschen schwieriger, aber immerhin, das war, glaube ich, meines Wissens das erste Interview mit Nirvana überhaupt in Europa. Und das war dann, muss man sagen, schon eine kleine Entdeckung.
30 Jahre Rolling Stone, ich erinnere mich noch, 1994, das war schon wirklich eine kleine publizistische Sensation, zumal in Deutschland. Die Zeiten haben sich jetzt ja enorm geändert für Printmagazine. Was macht denn das Blattmachen heute schwierig? Also Stichwort Printsterben, älter werdende Leserschaft.
Das Printmachen hat sich gar nicht so wesentlich verändert. Also ich bin nach wie vor ein totaler Fan und mag dieses Magazin. Ich mag es als Printmagazin. Ich mache das auch gerne. Natürlich sinken die Auflagen ein bisschen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr glücklich. Wir haben eine sehr, sehr treue Leserschaft. Und also wir liegen relativ stabil mit dem Printmagazin. Wir haben vor allem einen sehr hohen Abonnentenstand, Abonnentinnenstand. Das ist toll. Da freue ich mich immer wieder drüber. Und natürlich ist es so, dass die Zukunft digital ist. Das wissen wir alle. Und dass wir natürlich digital wachsen müssen. Und das tun wir eben, indem wir haben jetzt gerade unsere Website vor einem halben Jahr gelauncht und die sieht jetzt auch ganz fantastisch aus, finde ich. Sehr schön. Und so schreitet man voran und wir werden uns natürlich in dem Feld ausbreiten, verbessern, immer mehr machen, auch in Sachen Bewegtbild, in Sachen Podcasts, Audioformaten und so weiter und so fort.
Das heißt, der Fluch des Digitalen, macht Ihnen das Angst oder ist das dann doch eher eine gute Ergänzung zum Print?
Ich glaube, dass Print weiter existieren wird, zumindest Magazine, die eine gewisse Wertigkeit haben, eine gewisse Qualität haben. Das ist ähnlich wie bei der Vinylschallplatte. Die wird auch nicht aussterben, ja. Das ist meine Prognose. Die CD wird sterben, Vinyl wird nicht sterben, weil das ist hochwertig, das ist schön, das ist schick, das hat so was Haptisches und das hat eine Heritage. Und so ähnlich ist das, glaube ich, bei Magazinen, die eine gewisse Qualität aufweisen und die man sich auch gerne mal so auf den Tisch legt und wenn Besuch vorbeikommt, die irgendwie auch was hermachen. Und ich glaube, der Rolling Stone macht eine Menge her.
Stichwort Besuch, der vorbeikommt. Ich bin zugegebenermaßen seit vielen Jahren Abonnent und wann immer das Blatt bei mir zu Hause liegt und Leute da vorbeikommen, dann höre ich immer wieder, ach, das sind ja immer wieder dieselben. Beatles, Springsteen, Stones, Dylan, also weiß, männlich, alt. Können Sie diesen Vorwurf entkräftigen?
Ich kann den Vorwurf nur teilweise entkräftigen. Es ist natürlich klar, dass diese ikonischen Figuren relativ oft bei uns auf dem Cover sind. Es hat auch damit zu tun, dass wir das Heft auch immer noch zu einem großen Teil am Kiosk verkaufen. Und wir haben festgestellt, dass Leser deutlich häufiger zugreifen und das Heft kaufen, wenn wir diese ikonischen Figuren auf dem Cover haben, die Sie eben genannt haben. Wir haben aber auch in jüngster Zeit, muss ich dazu sagen, wir haben Billie Eilish auf dem Cover gehabt, wir haben Lana Del Rey gehabt, wir haben auch Boy Genius gehabt, eine junge amerikanische All-Female-Band. Also es ist nicht, das Klischee stimmt nicht so ganz, aber ich kann das jetzt nicht einfach vom Tisch wischen.
Und dann fällt mir auf, es gibt manchmal bestimmte Autoren, die häufig über dieselben Musiker und Bands schreiben. Dann bekommt man manchmal so ein bisschen den Eindruck gesteigerter Deutungshoheit. Können Sie das auch entkräftigen? Wie sehen Sie das?
Naja, es ist schon so, dass ein Autor wie Mike Brüggemeier eine Deutungshoheit über Bob Dylan hat. Ich kenne keinen zweiten Journalisten in Deutschland, vielleicht mal, weiß ich, von so Großkopferten wie Willi Winkler oder so abgesehen, die sich so dermaßen mit Dylan beschäftigen. Das gilt für Arne Wielander, wenn es um Bruce Springsteen geht. Oder Randy Newman. Das gilt für Birgit Fuß, wenn es um die Toten Hosen geht. Also es hat jeder so seinen privaten Fetisch, seine große Figur und das schlägt sich schon auch natürlich in unserem Blatt nieder, aber das wird ja oft auch bewusst konterkariert, dass man sagt so, ey, jetzt schreibt mal jemand ganz anderes zu dem Thema. Ne? Mhm. Das machen wir dann gerne und ganz bewusst und gerne sind es dann auch mal junge Autorinnen, die dann schreiben, also nicht nur die alten weißen Männer.
Und dann, was einem in diesem Jahr, glaube ich, weniger, im letzten Jahr ist es häufiger gewesen, eine große Listenflut, die besten 50 Alben von irgendwas, die besten 50 Songs und so weiter. Waren das Sommerlöcher oder was haben wir von den Listen, fragt man sich manchmal, weil die sind natürlich nicht so lehrreich als ein Porträt über
das
70 Jahre.
Das sagen Sie. Also das ist auch so Public Demand, ehrlich gesagt. Also es gibt wahnsinnig viele Leser und Leserinnen, die so Listenfetischisten sind, die sich das angucken, die sich darüber streiten, die sich ärgern. Wie kann denn das sein, dass hier Velvet Underground vergessen wurde? Oder wie kann denn das sein, dass Velvet Underground auf dem ersten Platz ist? Und da kann man herrlich drüber streiten. Wir spitzen die Listen gerne so zu. Wir hatten jetzt gerade ein dickes Heft mit den 500 besten Platten aller Zeiten. Sowas kann man natürlich nur alle 10 Jahre oder so machen. Aber wir haben dann auch sehr spezialisierte Listen. Ne? Die besten Live-Alben, besten Jazz-Alben oder 10 Alben, die Sie garantiert noch nie gehört haben und solche Listen. Es macht Spaß, ehrlich gesagt.
Ich habe heute mal auf die Seite des US Rolling Stones geschaut, auf die Internetseite, und da stehen als Rubriken Politik, Musik und Subkultur in dieser Reihenfolge. Ja. Politik zuerst. Ne? Das ist beim deutschen Stone vielleicht ein bisschen anders, obwohl sie natürlich auch lange Porträts von und Interviews mit deutschen Politikern hatten. Ist in der deutsche Rolling Stone auch ein politisches Magazin? Würden Sie so weit gehen?
Ich würde nicht so weit gehen, dass es ein politisches Magazin ist. Ich würde so weit gehen, dass es das einzige Popkulturmagazin in Deutschland ist, das auch Politik macht und das auch einen politischen Unterton immer hat. Wir hatten jetzt jüngst ja einen Beitrag von Robert Habeck über den Abschied von Angela Merkel. Den hatten wir exklusiv im Rolling Stone. Wir haben jetzt gerade ein Interview mit Kamala Harris drin. Das passt natürlich super gut jetzt in die Zeit. Es ist natürlich vor Joe Bidens Abtritt geführt worden, aber da haben wir natürlich Glück gehabt. Also das ist schon so, dass Politik für uns immens wichtig ist, weil wir glauben, dass es immer so wie Lebensgefühl, Lifestyle, das gehört zur Popkultur dazu. Das kann man nicht wegaddieren und für uns ist Politik schon auch ein wichtiger Faktor.
Ja. Wie ist denn der Stone derzeit aufgestellt? Was machen Sie gegen Leserschwund? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben eine relativ stabile Leserschaft, aber irgendwann wird die ja vielleicht auch nicht mehr da sein. Wie erreicht man mit dem, was Sie machen, jüngere Leser?
Man erreicht damit jüngere Leser, man erreicht sogar mit dem Printmagazin jüngere Leser. Es ist ein bisschen so wie, also ich weiß von meiner Tochter, die deutlich jünger ist als ich, dass die Coolen auf dem Schulhof immer die waren, die dann irgendwie Vinylschallplatten hatten. Und es ist auch so, dass es heute bei jungen Leuten total exotisch ist, so ein Magazin zu haben. Also was hast denn du da? Warum kaufst du sowas? Und also das hat schon so eine Ausweisfunktion auch. Deswegen glaube ich auch fest daran, dass da was nachwachsen wird. Nicht mehr in der Breite, aber in der Spitze. Also dass sich ein anspruchsvolles Magazin halten kann. Und es gibt ja auch die digitale Welt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht auf Instagram aktiv wären oder dass wir nicht eine Website hätten, die gut funktioniert.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Artikel über die 7 Ikonen im aktuellen Heft von Rolling Stone. Da geht es auch um KI im letzten Teil dieses Artikels. Und da ist mir ein Zitat von der US-Sängerin Grimes aufgefallen, die sagte, Zitat, ich habe das Gefühl, dass wir uns am Ende der menschlichen Kunst befinden. Wie sehen Sie denn in dem Zusammenhang die Zukunft des Musikjournalismus?
Also ich, solange die KI noch nicht so schlau ist, dass sie so einen destruktiven Faktor einbauen kann in Texte oder dass sie Gefühle vernünftig wiedergeben kann, dass sie beschreiben kann, was passiert, wenn ich jetzt Niloufar Janja höre oder was auch immer, oder Metronomy eben, was passiert da mit mir, wie kann ich das aufschreiben und so weiter. So weit ist die KI noch nicht. Ich befürchte, sie wird irgendwann so weit sein. Also es ist schon so, dass ich um Autorenschaft so ein bisschen bange. Ich glaube aber, dass das noch ein ganz weiter Weg ist. Und ich möchte mir eine Gesellschaft nicht vorstellen, in der Autoren und Autorinnen oder Musiker und Musikerinnen keine Rolle mehr spielen. Wir sehen das ja auch, wie perfekt KI-Songs heute sind. Das ist ein Wahnsinn. Und wir sind ganz am Anfang.
Vielleicht noch kurz zum Geschäftsmodell zum Schluss. Sie haben sich ja vor kurzem vom Axel Springer Verlag gelöst und eben als das Mikro aus war, sagten Sie ganz stolz, wir sind jetzt independent. Wie funktioniert denn das Modell vom Rolling Stone jetzt gerade?
Naja, wir hatten ein Management-Buyout. Unsere Geschäftsführerin Petra Kalb hat die Mehrheit der Anteile, 80%, gekauft an den Marken, die wir da haben, unter einem Dach, unter dem Dach Mediahaus. Ah, ja. Eine ist Rolling Stone, dann gibt's noch den Musikexpress und den Metal Hammer. Hat sich damit selbstständig gemacht. Also wir sind jetzt ein unabhängiger Laden.
Und sind Sie zufrieden?
Na, ich bin schon zufrieden, aber es stimmt auch das Klischee nicht, das möchte ich auch ganz gerne mal sagen. Ich habe in den ganzen Jahren bei Axel Springer irgendwie never ever erlebt, dass irgendjemand uns reingeredet hätte. Das ist halt ein Klischee, was zumindest in dem Fall nicht stimmt.
30 Jahre Rolling Stone Magazin in Deutschland. Morgen gibt es die August-Ausgabe. Ich habe darüber mit dem Chefredakteur Sebastian Zabel gesprochen. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke auch.